Schwarz hören.
Ich bin ein Berliner. Ein berühmter Satz, den US-Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg gesprochen hat. Und er hat damit auch weiterhin in seiner Rede, so habe ich in dem Buch gelesen, dass der Mann verfasst hat, dem ich jetzt gegenüber sitze, Hanno Hochmuth, schön, dass wir hier sitzen können, hat damit Berlin mit dem antiken Rom verglichen. Und du, lieber Hanno, hast das gleich hergenommen als Buchtitel.
Berlin, das Rom der Zeitgeschichte.
Genau. Das musste natürlich mit rein, die Zeitgeschichte, weil du bist einer, der sich mit Zeitgeschichte beschäftigt. Du bist Historiker und hast, warum dieses Buch über Berlin jetzt veröffentlicht, beziehungsweise im Linksverlag veröffentlichen lassen?
Weil ich einerseits Berliner bin und andererseits Berlin-Historiker und diese Stadt unglaublich spannend finde, weil sie uns so viel über das 20. Jahrhundert insgesamt erzählt. Hier verdichtet sich alles und deswegen gibt es viele Bücher über Berlin und es gibt es noch ein neues.
Was aber ganz anders ist als die anderen, oder?
Naja, viele Bücher über Berlin sind eher dem Zeitstrahl verpflichtet, haben also eine chronologische Erzählweise. Und ich versuche mich dem Ganzen eher topografisch zu nähern. Das heißt, ich gehe an einzelne Orte der Stadt, die für bestimmte Erzählungen über die Stadt stehen. Babylon, Berlin, die Stadt der Freiheit, die Frontstadt, die Stadt des Friedens, wie es zu DDR-Zeiten hieß. All das sind ja so Bezeichnungen für die Stadt. Und ich gehe an Orte, die für diese Selbstbeschreibungen so stehen.
Du gehst an diese Orte und hast auch den Fotoapparat dabei.
Tatsächlich, ja. Es ist eine topografische und fotografische Beschreibung. Mhm. Dieses fotografische Element war für mich ganz wichtig. Das war nicht nur aus der Not entstanden, dass ich keine Fotorechte bezahlen wollte für andere Fotos, sondern für mich war es auch nochmal ein Zugang. Mhm. Ich wollte also an die Orte selber nochmal gehen und mit der Kamera sieht man Dinge auch nochmal anders. Man setzt sie anders in Szene und das war für mich ganz, ganz wichtig.
Mhm. Das heißt, du hattest wirklich die Idee, das Buch zu machen und bist dann losgelaufen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich. Ich hatte die Idee, das Buch zu machen. Und interessanterweise ist das Buch nicht konzipiert worden in Berlin, sondern in Luxemburg. Ich musste da mal so ein bisschen Abstand haben. Aha. Ich war da Gastwissenschaftler im Frühjahr 2021. Da war auch gerade wieder eine weitere Welle der Corona-Pandemie.
Ja.
Und ich war da ganz alleine und saß in einem solchen Büro. Und der Direktor dort von dem Luxemburger Forschungsinstitut, der begrüßte mich und fragte mich, was ich so machen möchte. Und ein bisschen verschämt sagte ich, ich möchte eigentlich ein Buch über Berlin schreiben. Es ist ein bisschen absurd, dass ich dafür nach Luxemburg komme.
Ja.
Und dann sagte er, es ist überhaupt nicht absurd, sondern er zitierte Konfuzius und sagte, nur in der Ferne sieht man klar. Und ich fand das unmittelbar logisch und eingängig und es stimmte. Also mit diesem Abstand konnte ich diesen Außenblick auf Berlin, den ich sonst nie habe, als geborener Berliner, der nie so richtig weggekommen ist, den konnte ich auf diese Art und Weise haben. Und hinter mir war eine große weiße Tafel, so ein Whiteboard. Habe ich dort einen großen Umriss von Berlin an dieses Whiteboard geschrieben. Und dann beim Lesen und beim Nachdenken über Berlin habe ich dann lauter Orte dort skizziert. Und so entstand praktisch so eine große Karte von Berlin mit den Orten, über die ich schreiben möchte.
Mhm. Du bist Berliner, das hast du schon gesagt. Wenn ich über dich lese, dann steht geboren 1977 in Ost-Berlin. Betonst du das oder hat das irgendjemand anders geschrieben?
Nee, das betone ich, denn ich glaube, es ist nicht unerheblich, woher man kommt, wenn man sich mit Berlin-Geschichte, aber vor allen Dingen auch mit deutscher Zeitgeschichte befasst. Das ist ja eine Debatte, die eigentlich in jüngerer Zeit viel, viel stärker geführt wird als vielleicht in den 90er und Nuller Jahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel an solche Bucherfolge wie von Dirk Oschmann oder so denken, dann geht es ja auch darum, dass nur sehr, sehr wenige Ostdeutsche eigentlich in die entscheidenden akademischen Spitzenpositionen kommen, dass es fast keine Professoren gibt. Und wenn wir die Debatte noch größer aufziehen und gucken, wer schreibt heute über was, ist die Frage nach Repräsentationsgerechtigkeit und nach Identitäten sehr viel wichtiger geworden. Das kann man zu guten Gründen sehr, sehr kritisch sehen. Es ist aber insbesondere für die Geschichte der Transformation der Zeit nach der Deutschen Einheit nicht unerheblich, wer das schreibt. Und deswegen schreibe ich das auch hin, um damit offenen Karten zu spielen.
Mir ist das sehr sympathisch als auch Ostfrau. Mir wird aber gerne vorgeworfen, dass es rückwärtsgewandt ist, wenn man das betont, wo man herkommt und Identität hervorhebt. Ich finde, genau wie du es jetzt auch schon gesagt hast, also das macht doch was. Ich bin doch in einem anderen Land geboren als ein gleichaltriger Westdeutscher oder selbst ein gleichaltriger Westberliner. Wir sind in zwei völlig verschiedenen Gesellschaftsordnungen aufgewachsen.
Ja, und ich bin natürlich noch so ein Spätgeborener. Ich bin Jahrgang 1977. Ja. Ne? Also das heißt, von älteren Ostberlinerinnen und Ostdeutschen werde ich ja so kaum ernst genommen. Ne? Also so eine Generation dazwischen. Und trotzdem waren es die ersten 12 Jahre meines Lebens. Und ja, nicht nur das, sondern ich bin ja auch noch nach 1990 in Ostberlin aufgewachsen. In einer sehr, sehr speziellen Atmosphäre dort. In neuen Schulsystemen mit alten Lehrern, mit Straßen, die sich langsam verwandelten. Das ist ja alles nicht auf Knopfdruck passiert, sondern es ist ja ein Prozess gewesen, der mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Ja. Und insofern gebe ich das auch an und thematisiere das durchaus auch in anderen Publikationen von mir.
Du bist ja auch Kurator mehrerer Ausstellungen zur Berlin-Geschichte. Natürlich spielt der Osten da auch immer wieder eine Rolle. Und wir haben uns gerade frisch wieder getroffen, wir kennen uns ja schon länger, im Zusammenhang mit der neuen Ausstellung im Humboldt-Forum. Der Palast der Republik ist da thematisiert. Hin und weg heißt sie. Der Palast der Republik ist Gegenwart. Als ich den Titel las, ich bin dort Zeitzeugin, das heißt, ich habe da auch schon eine ganze Weile damit zu tun, habe ich gedacht, wie meinen die denn das? Der Palast der Republik ist Gegenwart. Vielleicht so ein Stück weit Feigenblatt, weil der eben weggerissen wurde?
Er ist zwar abgerissen worden, 2006 bis 2008, aber er ist irgendwie noch da als Zankapfel, als Streitobjekt, als Erinnerungsort. Er ist trotzdem irgendwie noch da. Auch dieses Schloss, was da jetzt wieder steht, ist eigentlich ohne diesen Vorgängerbau und ohne den Vorvorgängerbau auch gar nicht zu denken. Das heißt,
also du meinst das alte Schloss?
Das alte Schloss und den Palast, ja. Da steht ja alles irgendwie miteinander im Dialog. Das ist vielleicht manchen Besuchern, die jetzt aus Spanien oder sonst woher kommen, egal, oder die sehen das noch nicht so, aber für die meisten Ostdeutschen und Westdeutschen ist das ein hochpolitischer Ort, an dem auch viel verhandelt wird. Und an dem ganzen Umgang mit dem Palast kann man ja auch so ein bisschen die deutsche Geschichte nach 1990 auch so ablesen. Da ist irgendwie alles drin. Und ich glaube, so ist das gemeint, dass der Palast der Republik Gegenwart ist.
Ja. Und ich finde es auch gut, dass es die Ausstellung gibt. Nicht nur, weil ich da Zeitzeugin bin, sondern weil es wirklich interessant ist, da wieder einzutauchen, wenn man reinkommt. Da haben sie so in den Farben, wie der Palast der Republik aussah, dieses Metallic-Braune, die Wände auch ausgestattet. Und dann gibt es ganz viele Erinnerungsstücke, zum Beispiel ein Stück Fußboden vom Palast der Republik.
Die gläserne Blume.
Die gläserne Blume.
Aber nur noch in Fragmenten.
Ja, na gut, aber immerhin.
Immerhin.
Ja, ja, finde ich auch toll. Du hast da auch beraten?
Ich habe da beraten, ja.
In welche Richtung hast du beraten?
Ich habe in die Richtung beraten, dass man die Erinnerungen der verschiedenen Gruppen dort ernst nehmen muss. Also nicht nur der Ostberliner und der Ostdeutschen, sondern auch jene Ostdeutschen, die dort keinen Fuß reingesetzt haben, das gab es ja auch, der Westberliner, die gerne
keinen Fuß im Sinne,
aus politischen Gründen
sagen,
ich gehe da nicht rein. Ne?
Ja.
Ja, dann aber auch von den vielen Westdeutschen, die hierher gekommen sind, die gerne reingegangen sind, dann auch nochmal die verschiedenen Zeitschichten. Die Geschichte des Palast der Republik endet ja nicht 1990, 14 Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit mit der Stilllegung, sondern es gibt dann A, die ganzen Debatten und B, gibt es ja noch diese Zwischennutzungszeit 2003 bis 2005, die auch nochmal ganz, ganz wichtig ist. Und das Irre an der ganzen Geschichte ist ja, dass der Palast der Republik als Ruine länger stand, als er jemals genutzt wurde. Das waren ja nur 14 Jahre, die er genutzt wurde und es stand 18 Jahre danach noch, bis er komplett abgerissen wurde.
Das war mir gar nicht bewusst, du hast recht. Ja. Ich habe darüber für den SFB und dann später RBB auch diverse Sendungen gemacht. Also auch als der da noch stand, waren wir zum Teil da drin, haben von dort Sendungen gemacht, Live-Sendungen. Und du hast recht, die Auseinandersetzung darüber, was da dann hinkommt und was überhaupt mit dem Palast erstmal passiert und dass dann der Beschluss da war, ihn abzureißen. Ich bin da mal befragt worden vor einigen Jahren von meinem früheren Sender SFB, da war ich dann auch schon Zeitzeugin. Oh Gott, in gewissem Alter ist man dann Zeitzeugin. Jemand schrieb mir die Tage, ich sehe dich jetzt im Museum. Ich sage, ah, toll, ja, super, bin aber auch noch lebendig. Und da habe ich auch schon gesagt, ach, es ist irgendwie ambivalent. Warum muss sowas abgerissen werden? Warum kann es nicht stehen bleiben? Hättest du auch, wenn du entscheiden hättest können, gesagt, das Ding bleibt stehen?
Ich glaube, damals habe ich unbedingt gesagt, er sollte stehen bleiben. Ich würde auch heute noch der Meinung sein, dass er hätte stehen bleiben sollen. Aber ich sehe mich als Historiker nicht in erster Linie als jemand, der das beurteilen sollte, sondern mir ist es eher wichtig zu analysieren und zu verstehen, warum es so entschieden wurde, auch zu bestimmten Zeiten. Dass unmittelbar nach 1990 keine Mehrheiten für den Palast da waren, dass auch im Jahre 2002, 2003, als die entscheidenden Beschlüsse gefasst worden sind vom Deutschen Bundestag, und das möchte ich nochmal unterstreichen, die waren demokratisch legitimiert. Die Mehrheit hat einfach gesagt, er soll abgerissen werden. Und so läuft es und so müssen wir uns auch irgendwie verhalten. dann steht das aber für so eine bestimmte Zeit auch des Umgangs mit der DDR. Ich würde behaupten, das habe ich auch schon geäußert jetzt verschiedentlich, dass man ihn heute vermutlich nicht mehr abgerissen hätte, aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass die Ostmoderne als Architektur heute eine ganz andere Lobby hat. Man sieht das jetzt zum Beispiel am Kampf um das Haus der Statistik am Alexanderplatz. Der Fernsehturm sozusagen als Ikone der Ostmoderne ist heute aus der Stadt nicht mehr wegzudenken, sondern ist das Wahrzeichen von der ganzen Stadt. So etwas wie das Ahornblatt abreißen, also diese Speisegaststätte auf der Fischerinsel oder den Palast der Republik, das würde man heute sozusagen aus diesen architekturkulturellen Dingen nicht mehr machen. Zweitens die Klimadebatte. Also man kann das heute überhaupt nicht mehr rechtfertigen, so viel gebaute, verdichtete, graue Energie einfach wieder abzureißen. Denn der größte CO2-Killer, das ist ja das Bauen. Das sind ja gar nicht die Autos oder die Verkehrsflugzeuge, sondern das ist eigentlich das Neubauen. Insofern klimatechnisch kann man sowas heute gar nicht mehr rechtfertigen. Und das Dritte ist, glaube ich, auch nochmal sehr entscheidend, die ganze Debatte, die um den Osten und wie der Osten eigentlich im wiedervereinigten Deutschland überhaupt noch vorkommt, wie der repräsentiert wird, Stichwort Oschmann, das wir letztes Jahr hatten, das hat auch zu einer Veränderung des Diskurses geführt. Insofern würde ich sagen, vollkommen kontrafaktisch, jeder kann es behaupten, aber ich würde sagen, heute wäre der Palast der Republik nicht mehr abgerissen worden. Und es ist ja auch ein Indiz oder ein Zeichen, wie sich der Diskurs gewandelt hat, dass es jetzt heute so eine Ausstellung über den Palast der Republik gibt, ausgerechnet im Nachfolgebau, ausgerechnet im Humboldt-Forum. Ich finde es aber gut, dass Sie sich dieser Debatte dort stellen.
Ja, finde ich auch gut. Da du schon zweimal Dirk Oschmann erwähnt hast, erwähne ich mal kurz, es gibt einen Podcast Schwarz hören mit Dirk Oschmann im April vergangenen Jahres. Das haben wir jetzt abgehandelt. Hanno, du bist Sohn eines Mannes, den ich seit Beginn meiner Zeit in Berlin kannte, nämlich seit Mitte der 70er Jahre. Da kam ich zum Studium an die Humboldt-Universität, an die Sektion Ästhetik und Kulturwissenschaften, und da war dein Vater. Und da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe nicht so ganz direkt bei ihm studiert, aber wir waren sehr eng miteinander verbandelt. Wir waren nur 20 Studierende, würde man heute sagen, in einem Studienjahr. Ähnlich so viele Professoren und Assistenten sowieso. Und der Mann hat sich ganz viel mit Filmen beschäftigt. Wenn ich nachlese, steht da, er war Literaturprofessor, aber das stimmt ja gar nicht, oder?
Er hatte promoviert in Literaturwissenschaften. Ah, okay. Hat dann aber in der Zeit, wo er dann an der Humboldt-Uni anfing, ab 1972, ganz anderes Interesse oder Profil so entwickelt. Und das war dann vor allen Dingen Film und Fernsehen im kapitalistischen Ausland. Also vor allen Dingen in West-Berlin, in der Bundesrepublik und amerikanische Produktionen. Ich glaube, es gab kaum jemanden, der mehr Westfernsehen geguckt hat als mein Vater. Und das will schon was heißen in der DDR. Und mein Vater hatte unter anderem aus diesem Grund auch ein Dauervisum nach West-Berlin. Das war ja was Besonderes in den 80er Jahren und nutzte das vor allen Dingen aus, um dort Filme zu schauen. Mhm. Allein bei der Berlinale war er dann immer jeden Tag drüben im Februar in West-Berlin. Das Lustige war, er konnte zwar rüberreisen, verfügte aber über kein Westgeld. Das war ja nicht unwichtig, um dort ins Kino zu gehen. Es gab keine Grenzkinos mehr wie bis 1961. Und das ging wiederum deswegen ganz gut, weil meine Oma, das war nicht seine Mutter, sondern es war die Mutter von meiner Mutter, also seine Schwiegermutter, die auch bei uns zu Hause lebte, die hatte Verwandte in Lichtenrade, die ein großes Gerüstbauunternehmen hatten. Und diese Verwandtschaft schickte meiner Oma immer Westgeld zu. Und meine Oma gab dann an ihren Schwiegersohn, der bei ihr zu Hause lebte, immer das Westgeld. Und so konnte mein Vater halt in West-Berlin immer ins Kino gehen und lehrte dann darüber wiederum an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin.
Genau. Professor Arno Hochmuth, das ist der Mann, über den wir gerade sprechen, und musste sein Sohn Dr. Hanno Hochmuth dann zwangsläufig auch Wissenschaftler werden?
Ich weiß nicht, ob ich das werden musste, aber er hat es schon sehr, sehr geprägt. Und das liegt wiederum an der Zeit nach 1990, also an der Zeit nach der Wende. Denn mein Vater ist dann 1990 im Frühjahr bereits, also noch zu DDR-Zeiten, freiwillig in den Vorruhestand gegangen, weil er auch wusste, dass er dort in der Kulturwissenschaft hätte bestimmt nicht bleiben können. Er wurde aber auch von Kollegen dort aus seiner eigenen Fakultät dazu auch gedrängt. Und von einem Tag auf den anderen mit 60 Jahren war der arbeitslos, kann man so sagen, oder Vorruheständler. Und das war jetzt weniger eine finanzielle Bedrohung, weil es war zwar so eine DDR-Strafrente, aber ein bisschen was war es schon. Und meine Mutter, die ja 10 Jahre jünger war, die arbeitete an der Charité und brachte gut Geld nach Hause. Aber es war trotzdem für meinen Vater so ein Ausbremsen aus seinem beruflichen Schaffen. Und das setzte er dann praktisch um, indem er mir ganz viel erzählte. Also ganz anders als vielen anderen, auch aus meiner Generation, wo die Eltern sich nach 1990 erstmal orientieren mussten, rumreisten, Jobs dort und dort machten, eigentlich nicht da waren und sich auch erstmal selber finden mussten, war mein Vater immer präsent, hatte ganz viel Zeit und gab sein Wissen, übrigens auch sein sehr kritisches Wissen über die DDR, dann weiter. Und ich würde sagen, das ist so der entscheidende Moment, wo er im Prinzip da auch den Weg mitgebahnt hat, dass ich selber Wissenschaftler, ja tatsächlich auch selber DDR-Historiker geworden bin.
Und da scheinst du ja auch richtig gut aufzugehen, ne, wenn ich dich so sehe.
Ja.
Also scheint so absolut dein Ding zu sein. Wir kennen uns ja über deinen Vater, über Zusammenkünfte der Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler dann auch später noch. Wir hatten ja die Kulturinitiative 89 gegründet und da gab es noch viel, viel Aktivitäten. Was du gerade beschrieben hast, was deinen Vater betrifft, das betraf ja viele und ich erinnere mich ziemlich genau an zum Beispiel eine Konferenz über DDR-Auftragskunst, kurz nach der Wende, sagen wir mal so 93, 94, im Deutschen Historischen Museum, also quasi gleich neben der Humboldt-Universität. Und da saßen viele meiner früheren Professoren, vielleicht auch dein Vater, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, im Publikum. Und oben auf der Bühne saßen die neuen Professoren aus dem Westen, die, wie sie selber übrigens auch bekannten, keine Ahnung von DDR-Kunst hatten, aber sie saßen mal da und redeten drüber. Das ist eine Veranstaltung, die ist mir trotz der vielen Dinge, die seitdem passiert sind, nie wieder aus dem Gedächtnis entschwunden. Das war damals die Situation.
Ich glaube, da haben wir alle unsere Schlüsselerfahrungen in den 90er Jahren. Bei mir war es so, als ich 1997 Abi gemacht habe, dann wusste ich schon, ich möchte Geschichte studieren. Die Frage war nur, wo. Dass es in Berlin sein sollte, war für mich irgendwie auch klar, denn als Berliner ist man so blasiert, dass man nicht nach Erfurt oder woanders zum Studium
geht. Oh, Erfurt, jetzt werden hinter meiner Heimatstadt.
Das habe ich nicht ganz so ohne Grund gesagt. Nein, also in Berlin wollte ich bleiben. Die Frage war HU oder FU. Und dann hat mein Vater mich genommen zu dem letzten verbliebenen Geschichtsprof, den er noch von früher aus Ostzeiten an der Humboldt-Uni kannte, denn der Rest war komplett ausgetauscht worden. Und der sollte eine Studienempfehlung geben. Und der war ganz klar und sagte, er möge an die FU gehen, da hätte er wenigstens das Original und nicht die zweite Garde, die sich im Osten
inzwischen dann im Osten etabliert hatte.
Was sicherlich nicht ganz richtig ist, war nicht nur die zweite Garde, die kam, aber es war ein bezeichnender Rat. Und dem bin ich tatsächlich dann auch gefolgt und als einziger meines Abiturjahrgangs dann an die FU nach Dahlem, an die Freie Universität gegangen. Und ich muss dir gestehen, ich habe es nicht bereut.
Okay.
Es war auch wirklich, glaube ich, wichtig für mich, auch diesen Schritt aus Prenzlauer Berg, aus Ost-Berlin so rauszumachen und auch zu so einer Art Gesamtberliner zu werden. Und diesen Schritt habe ich ja dann ein paar Jahre später dann auch noch weiter verzogen, indem ich dann auch nach Kreuzberg gezogen bin, wo wir uns jetzt hier gerade treffen.
Ja.
Und wo ich auch sehr, sehr gerne lebe. Ab und zu bin ich noch in Prenzlauer Berg und auch so ein bisschen wehmütig, denn ich sehe, wie sich alles verändert hat. Und mein eigener Wegzug hat ja auch mit dazu beigetragen, dass sich alles verändert hat.
Es sind dann die Wessis hingezogen.
Ja, das ist natürlich total westlich und auch sehr international heute. Ne?
Ja.
Nicht alle Teile von Prenzlauer Berg, aber da ist dieser sogenannte demografische Wandel halt ganz besonders stark. Schon vor einigen Jahren war es am Kolbitzplatz bereits bei 78%. Das dürfte jetzt heute noch viel mehr sein. Oder auch bei mir war es, als ich 2005 aus dem Bözesviertel weggezogen bin, war ich der letzte Bewohner dieses Hauses, der dort 1989 gewohnt hatte, der dann wegzog. Mhm. Also dann war dort in diesem großen Berliner Mietshaus der Wandel komplett.
Aber hier fühlst du dich wohl mit deiner Familie?
Hier fühle ich mich sehr wohl.
Alles gut und es ist auch näher dran an Potsdam, ne?
Es ist näher dran an Potsdam, wo ich arbeite. Es ist näher dran auch an der FU, wo ich weiterhin unterrichte. Und es ist ja auch so ein schöner Alt-Berliner Kiez und das mag ich schon sehr. Darum ging es ja auch in meiner ersten wissenschaftlichen Arbeit, in meiner Promotion, wo ich dann Friedrichshain und Kreuzberg verglichen habe. Und ich habe dann auch gleich über Kreuzberg, auch über den Chamisso-Platz, also den Platz, wo wir hier sind, geschrieben. Also praktisch direkt vor der eigenen Haustür geforscht. Ja. Und ich kann nicht verhehlen, dass ich das mag. Und auch in meinem neuen Buch, das bin ich auch schon öfter gefragt worden, bricht die Liebe zu Berlin manchmal durch.
Ich finde das sehr sympathisch und was ich auch sympathisch finde, lieber Hanno, ist, dass man es wirklich gut lesen kann, was ja bei einem Wissenschaftler eher selten ist. Also es ist launig geschrieben, natürlich mit ganz vielen Inhalten. Man lernt viel, also ich habe durchgeblättert, natürlich bestimmte Orte, die mich besonders interessiert haben. Und ich werde auch noch alles lesen, ist ganz klar. Ich schiebe das immer auf die Zeit, wo ich dann Rentnerin bin. Das ist inzwischen längst der Fall, aber irgendwann wird es schon passieren. Also jedenfalls, ich kann es sehr, sehr gut lesen. Du hast es in einem Stil geschrieben, wie mir Wissenschaft sympathisch ist. Schreibst du deine wissenschaftlichen Arbeiten auch so?
Ja, ich versuche das tatsächlich. Toll. Also auch meine Dissertation, die hat natürlich sehr viele Fußnoten und sieht dann auf den ersten Blick vielleicht manchmal so ein bisschen abschreckend aus, obwohl die das auch so ein schönes Cover so hatte. Aber auch das habe ich eigentlich von vornherein so geschrieben, dass es ein lesbares Buch ist. Und tatsächlich ist es auch ganz gut verkauft worden für eine Dissertation mit Fußnoten. Aber es liegt natürlich auch am Thema, weil Stadtgeschichte, das bewegt uns. Da leben wir ja schließlich und in der Stadtgeschichte, da verdichten sich eben auch so diese allgemeinen großen Fragen.
Aber es ist schon auch der Blick, Hanno, weil du eben nicht meinst, so irgendwelche überfliegenden Erkenntnisse wiederzugeben, sondern ich finde, du erzählst das sehr schön. Du hast so was Erzählerisches drin.
Es ist ja auch eine erzählende Kunst und ich möchte daran erinnern, dass Theodor Mommsen seinen Nobelpreis für Literatur bekommen hat, als einziger Historiker jemals. Das sind nicht meine Aspirationen, keine Sorge, aber ne, nicht zu Unrecht. Es ist ja eine literarische Gattung und wenn wir uns auch kritisch mit Geschichtswissenschaft beschäftigen, dann wissen wir, auch Historiker übernehmen einfach Schreibstile aus der Literatur, ne? Entweder Ironien oder bestimmte Metaphern und so weiter. Das Ganze, das ist Literatur. Es versucht, möglichst objektiv daherzukommen durch die Fußnoten, durch die Quellenbelege und so weiter. Aber letztlich ist es Literatur und ich finde, man stellt sich denen am besten, als dass man das verleugnet.
Finde ich gut. Dieser Podcast hat die Thematik Leben. Darüber haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesprochen. Aber auch den Tod. Du hast Erfahrung damit, weil du bist ja in deiner Familie so eine Art Nachkömmling, kann man das so sagen? Deine Geschwister sind alle doch etliches älter.
Viel älter, die könnten meine Väter sein.
Ja, und ich habe dich kennengelernt als einen sehr liebevoll den alternden Vater, meinen früheren Professor, begleitend. Du hast dich so wirklich liebevoll um ihn gekümmert, hast ihm in den paar Malen, die wir uns mit ihm zusammen getroffen haben, hatte ich das Gefühl, jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und warst fast väterlich zu ihm. Wie hast du das empfunden mit deinem alternden und dann ja auch 2012 gestorbenen Vater?
Ja, man muss nur kurz dazu sagen, dass diese Brüder ja alle aus der ersten Beziehung kommen. Ich komme aus der zweiten und das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und ich glaube, für meine älteren Brüder war er einfach wirklich nicht da. Und dann war er dann auch durch die Scheidung dann irgendwann ganz weg. Und für mich war er immer da. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied. Und das habe ich ihm schon irgendwie auch zurückgezahlt, ne? Dass ich mich dann eben auch, als er älter, schwächer, kränker wurde, um ihn gekümmert habe. Er ist 2012, wie du sagtest, gestorben und so 2,5, 3 Jahre vorher war er schon sehr, sehr krank und auch stark dement. Und das war ein großer Bruch in dem, wie ich meinen Vater immer kannte, weil mein Vater war ein großer Zeitungsleser und konnte dann seit 2009 nicht mehr lesen. Mein Vater war ein Gedächtniskünstler, hatte ein unglaubliches Gedächtnis und zog auch sozusagen eigentlich seine ganze Kraft und Macht sozusagen aus seinem unbestechlichen Gedächtnis. Und das war dann weg ab 2009. Mein Vater war auch immer sehr, sehr lustig und erzählte Witze und auch die konnte er nicht mehr erzählen. Das heißt, ein Großteil der Persönlichkeit war dann so verschwunden, obwohl er eigentlich noch lebte. Das war nicht einfach und insbesondere meine Mutter, die ihn ja pflegte und auch eine Freundin, die immer an ihrer Seite war, die hatten da noch eine ziemlich harte Zeit und schwierige Zeit, bis mein Vater dann 2012 gestorben ist.
Warst du dabei? Hast du das erlebt?
Ich habe die Pflege erlebt und wir waren ja auch in derselben Stadt. Und er wohnte in Stralau die letzten Jahre seines Lebens auf dieser schönen Halbinsel.
Toll, wo
er
ja
auch interessanterweise in der Nähe da auch aufgewachsen ist, als kleiner Ostberliner Junge oder Altberliner Junge. Und ich wohnte damals schon in Kreuzberg, aber die Kinder, die ich hatte, waren klein. Deswegen waren wir auch ganz oft da, so mit den Enkeln und so. Das war ja auch sehr schön. Insofern habe ich das erlebt. Als er selber starb, war ich nicht dabei, weil er eigentlich mit einer, damals dachten wir, Lappalie, irgendwie so eine offene Stelle am Fuß im Krankenhaus war, im Krankenhaus Friedrichshain und dann dort behandelt wurde. Und ich weiß noch genau, ich wollte eigentlich, denn so am 4. oder 5. Tag wollte ich ihn nochmal dort auch besuchen. Und da hatte ich aber irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwie Halsschmerzen oder sowas. Und da habe ich gedacht, oh nee, gehst du mal nicht ins Krankenhaus. So, und am nächsten Morgen kam dann der Anruf, dass ich doch dorthin kommen sollte. Da ahnte ich schon, was das für eine Nachricht war. Das war die Todesnachricht.
Was hat die mit dir gemacht? Es war ja nicht ganz unerwartet. Ne?
Nee, gar nicht unerwartet.
Wenn du reflektierst, weil wir ja auch über Tod reden, was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit deiner Haltung zum Tod gemacht?
Na, ich glaube, es hat mir doch sehr stark die Endlichkeit auch meines eigenen Daseins vor Augen geführt. Und das ist im Prinzip, würde ich sagen, eher so ein Prozess, der damals begann, weil vorher habe ich mir auch über den Tod nicht so sehr viele Gedanken gemacht, war ich auch noch nicht so damit konfrontiert, außer bei meiner Oma, von der ich kurz vorhin erzählt hatte, die genau 14 Tage nach dem Mauerfall starb. Das war auch eine sehr besondere Zeit, aber als mein Vater starb, da hatte ich ja gerade erst meine eigene Familie gegründet, die Kinder waren sehr jung, der eine Junge war, kurz rechnen, 6 Jahre, der andere 3 Jahre alt. Das ist ja praktisch für einen selbst, ist das ja nochmal so eine Reset-Taste. Ne? Als ich 30 Jahre alt wurde, fühlte ich mich total jung, weil ich gerade Vater geworden war. Aber als ich 35 war, starb mein Vater. Und insofern ist so dieses eigene Dasein, diese Endlichkeit des eigenen Daseins, ist mehr und mehr sozusagen in meinen eigenen Fokus so geraten. Und zwar vor allen Dingen seitdem. Also es ist jetzt nicht nur 2012, als er starb, sondern auch andere Dinge in meinem Leben. Also, dass die erste Ehe gescheitert ist, dass ich eine neue Partnerin gefunden habe. Vieles von dem erinnert mich sehr daran, was mein Vater erlebt hat, weil der auch aus seiner ersten Ehe dann rausging, eine neue Ehe angefangen hat, in dem ähnlichen Alter, wie ich es jetzt bin. Das heißt, ganz vieles erlebe ich praktisch jetzt sozusagen in meinem eigenen Leben nochmal und nehme auch dadurch irgendwie dieses Älterwerden stärker war. Das, würde ich sagen, ist ein Prozess, der damals mit dem Tod meines Vaters begann, aber noch lange nicht abgeschlossen ist.
Du weißt, ich biete an, Menschen die Rede ihres Lebens zu schreiben und dabei zu helfen, das Ganze lebendig zu machen, mit Anekdoten zu versehen und sowas. Denkst du trotzdem vielleicht schon manchmal darüber nach, wie wird es sein, wenn es dann in Richtung Ende geht? Also noch bist du in keinem Alter. Auf der anderen Seite, du weißt es nie, du gehst aus dem Haus, wirst von Otto überfahren.
Also ja, das weiß man nie und man weiß natürlich auch, dass man so als Mann Mitte 40, was ich jetzt bin, beginnt natürlich auch ein Alter, wo es diesen plötzlichen Herztod gibt und so. Das kann also jederzeit sein. Und natürlich, meine Eltern haben das immer beschrieben, die ja viel, viel älter waren, die Einschläge rücken näher. So, ne? Das kann man jetzt mit 45 noch nicht so sagen, 46, was ich gerade bin. Aber trotzdem, das Thema wird stärker und das begleitet mich natürlich auch mit anderen älteren Menschen. Meine Mutter lebt ja noch, Gott sei Dank, aber das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftigen muss und auch weiter beschäftigen werde. Interessant ist nochmal, weil du es gerade sagtest mit den Reden, ne? Sozusagen, dass man so überlegt, was sagt man da und so. Das war für mich etwas, was ganz wichtig gewesen ist, dass ich auch die Rede für meinen Vater gehalten habe. Und ich habe das danach dann auch verschiedentlich auch noch so für andere ältere Menschen gemacht, die von uns gegangen sind. Und ich finde, das ist etwas, was ganz wichtig ist, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres auf einer Beerdigung, als irgendwelche Stanzen von einem Pfarrer oder von einem gebuchten Redner zu hören, der am Anfang zweimal bei irgendwelchen Variablen den Namen einsetzt und ansonsten dort irgendwie was sagt, was mit dem Leben nichts zu tun hat. Ich finde, das Wichtigste eigentlich bei einer solchen Grabesrede oder bei so einer Gedenkrede, bei einer Totenrede ist, dass man das Leben desjenigen würdigt, dass man sich dem auch mal auseinandersetzt. Das kann auch heiter sein, das kann auch irgendwie interessant und lustig und komisch sein, aber man muss es machen, finde ich. Und das können natürlich auch nicht alle. Mir war das aber sehr, sehr wichtig und das ist dann auch hart, wenn man das dann vortragen muss. Aber durch diese Prüfung wollte ich auch gerne gehen, habe ich auch gemacht und so würde ich das auch für mich selber dann irgendwann wünschen, dass es also auch irgendjemanden gibt, der eine gute Rede hält, wenn ich, und das kann ich mir ja auch jetzt schon wünschen, auch in Stralau, dort wo mein Vater auch liegt, wenn ich da vielleicht auch eines Tages so liegt. Aber ich hoffe natürlich, dass es noch lange, lange hin ist. Aber es kann natürlich tatsächlich jederzeit so sein. Und vor einem Jahr oder so habe ich mal so einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs gemacht. Und das fand ich wirklich interessant, weil es da auch um den plötzlichen Herztod ging und was man halt so machen kann als Ersthelfer. Ne? Und das Erste, was ich danach gemacht habe, war bei dem Institut, bei dem ich arbeite, sofort so einen Defibrillator, so einen AED anzuschaffen, weil die uns auch gezeigt haben, wie das funktioniert und wie das auch noch Leben helfen kann. Und das hat mich sehr beeindruckt. diese ganze Geschichte dort mit diesem Erste-Hilfe-Kurs. Und das war ja auch ein Umgang mit dem Tod oder auch mit der Rettung vor dem Tod und so. Mhm. Das fand ich echt wichtig und gut. Und insofern kann ich jetzt auch nur jedem hier sagen, machen Sie mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs.
Und Hanno, warum jemand anders die Rede halten? Warum schreibst du sie nicht selber vorher und nimmst sie vielleicht sogar auf?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht tun. Ich möchte schon, dass das irgendjemand, ein guter Freund oder Partnerin oder wie auch immer, macht. Also so weit sind die Gedanken noch nicht gegangen. Was ich aber, glaube ich, tun werde und was ich jetzt auch schon in kleineren Versuchen auch gemacht habe, ist selber auch biografisch, autobiografisch zu schreiben. Also im Prinzip auch das zu machen, was mein Vater nicht gemacht hat oder nicht konnte, dass er nochmal über sein eigenes Leben schreibt. Dazu ist er auch von mehreren alten Freunden, alten Genossen und so. Es gibt ja ein ganzes Genre von dieser Literatur der ehemaligen DDR-Funktionselite, die das Leben dann nochmal so aufgeschrieben hat. Das wollte er nicht machen. Er hatte auch nicht diesen Zug ins Nostalgische, dass er die DDR verklärt hat, sondern hat eigentlich eine sehr, sehr kritische Perspektive drauf. Vielleicht ist das auch einer der Gründe. Also jedenfalls hat er das nicht geschrieben, aber ich schreibe jetzt schon ganz gerne so darüber. Sowas würde ich schreiben, aber nicht die eigene Rede. Das soll dann jemand anders machen. Ich glaube zwar nicht daran, dass ich es dann noch höre, aber ich würde mich trotzdem drüber freuen.
Und wenn wir mal zu guter Letzt noch so ein paar Eckpunkte, die dann da möglicherweise drin sind, skizzieren. Wenn du es beeinflussen kannst, was muss da drin stehen in der Rede?
Na, da muss schon auch die Herkunft in der DDR und die Wendeerfahrung von 1989-90 vorkommen. Aber natürlich auch das Leben jetzt im wiedervereinigten Berlin, im wiedervereinigten Deutschland, mein Weg durch Berlin nach Amerika, nach Luxemburg und solche Dinge sollten dort vorkommen. Aber es sollte auch das Private vorkommen. Und wenn ich es mir wünschen könnte, natürlich auch, dass ich selber wieder als Vater wahrgenommen werde von zwei Söhnen und dann eben auch wieder selber vieles weitergegeben habe. Und das ist es ja letztendlich auch wenn die Leute sterben, finde ich, sie bleiben ja immer lebendig in der Erinnerung. Auch das klingt jetzt nach so einer Stanze, aber ich finde, das ist wirklich wichtig. In dem Moment, und so geht es mir auch mit meinem Vater oder anderen Menschen, die mir lieb waren, in dem Moment, wo man noch immer über die spricht, sind die ja nicht ganz weg. Das finde ich schön.
Schwarz hören.